Danke für diese zu Herzen gehenden Worte. Man möchte dabei gewesen sein, nicht wahr? Wenn Jesus die Schrift auslegt, 2 Tage lang, man fragt sich, was er da alles gesagt haben mag. Man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen. Oder die Emmaus-Jünger, die Gelegenheit hatten, Jesus persönlich zu hören. Ich denke, in diesen Tagen geht es manch einem, wie es mir oft ergeht, wie der Psalmist es in Psalm 139, Vers 6 zum Ausdruck bringt. Diese Kenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Unser Thema ist ganz schlicht Gott. Wir wollen ihn besser kennenlernen. Aber dieses Thema ist uns zu groß. Ich staune, ich kann es nicht fassen, kann es einfach im Glauben annehmen, dass ein so großer Gott eines unendlichen Universums mit uns sprechen will, zu uns spricht. Wir dürfen zu ihm reden. Wir dürfen seine Gedanken ihm nachdenken. Das ist etwas Herrliches. Möge der Herr uns groß werden, auch heute Abend. Ich komme von der Landwirtschaft in Kanada. Mein Vater war Landwirt. Ich bin nie Landwirt geworden, aber ich habe gern dort gearbeitet. Habe auch für andere gearbeitet. Meine Großväter beiderseits waren Landwirte. Allerdings der eine, der Vater meines Vaters, war zunächst Lehrer, als die Familie aus Südrussland in die Vereinigten Staaten zog, mit meinem Urgroßvater, blieb er zurück. Er hat dort geheiratet, er war Lehrer und wollte wohl nicht gleich kommen. Er kam später nach und hat es dann auch in der Landwirtschaft versucht, aber nicht sehr weit gebracht. Das war wohl nicht seine Tugend. Aber ich bin dankbar für diese Erlebnisse auf dem Lande, für die Muße, ähnlich wie David in der Natur, Gott zu bedenken, zu beten. Es ist etwas Schönes, in der Weite aufgewachsen zu sein. Und wenn ich dann auch in andere Kreise gekommen bin, auch in gelehrte Kreise, ich habe nie viel studiert, ich habe viel in der Bibel gelesen, mir Notizen gemacht. Und auch als ich an der Hochschule anfing zu lehren, war vieles von dem, das ich den Studenten bot, aus meinem persönlichen Bibellesen. Und ich habe dieses gelernt in akademischen Kreisen, dass wir, die wir in den Gemeinden auf den Bänken bzw. auf Stühlen sitzen, dass wir genötigt sind, den Gelehrten über die Schulter gleichsam zu gucken und zu fragen, was machen sie da? Ich mache immer wieder Christen in den Gemeinden Mut. Ich habe die Hochschule verlassen, ganz bewusst, weil ich mir sagte, das ist nicht der Ort, wo Reichgottesarbeiter angeleitet werden sollen. Die kommen aus den Gemeinden. Und so bin ich in die Gemeinde zurückgekehrt. In jener Zeit kamen viele aus dem Osten, waren lernbegierig. Und so hatte ich offene Türen in Russlands deutschen Kreisen. Ich war sehr dankbar für dieses Erlebnis, mit Menschen umzugehen, die lernbegierig waren, die das Wort Gottes einfach tranken. Es gab zu jener Zeit immer wieder Gruppen, die sich hinterher bildeten und mehr wissen wollten. Das ist etwas Schönes. Wir wollen nie aufhören zu lernen. Nie aufhören zu forschen und nie aufhören, den Gelehrten über die Schulter zu gucken und zu fragen, was haben sie denn da geschrieben? Jeder von uns vermag, Gottes Gedanken nachzudenken. Als ich Lehrer an der Hochschule war in Basel, hatten wir einmal Besuch aus Texas von einem Professor, auch von einer christlichen Hochschule. Und er erzählte von einer Prüfung. Ein Student sollte wohl absolvieren und wurde persönlich geprüft. Ihm wurden Fragen gestellt und zugegen war vielleicht auch mehrere, aber auf jeden Fall wenigstens ein Vorstandsmitglied aus der Gemeinde. Er hörte sich das zu, wie der Student geprüft wurde, die Fragen, die ihm gestellt wurden. Und dann fragte er hinterher, warum weiß ich nicht, was der wissen soll? Ich fand das sehr interessant. Warum dürfen wir nicht in den Gemeinden, jeder Christ, das wissen, was an den Hochschulen Studierende lernen? Ist das etwas anderes? Anfänglich, ich erzähle jetzt einfach aus der Kammer, anfänglich tendierte ich dazu, etwas distanziert den Stoff weiterzugeben. Ich hatte das Empfinden, ich habe hier junge Männer und Frauen vor mir, die später in den Dienst treten und die sollen dann andere lehren. Ich will jetzt Menschen lehren, die andere lehren. Mit anderen Worten, ich gebe ihnen etwas mit, das sie weitergeben sollen. Und das wird dann für die nächste Gruppe sein. Und dann habe ich erfahren, dass schon von alters her Professoren sehr oft ihre Studenten als Seelsorgegegenstände betrachteten. Das hat mir wohlgetan. Das heißt, was man lehrt, auch auf solcher Ebene, sollte zunächst vom Studenten zu Herzen genommen werden. Er soll zuerst lernen, mit seinem Gott zu leben. Genau das, was wir heute Abend machen. Ich spreche zu Menschen, die erwarten, dass sie Brot bekommen, das sie in ihrem Leben, in ihrem Alltag gebrauchen können. Das heißt also, dass jeder von uns eigentlich ein Kind ist, der Jesus zu Füßen sitzt und von ihm zu lernen hat. Und ich hoffe, dass wir dort bleiben. Übrigens, mir ist wichtig geworden, dass es nie eine Zeit geben kann oder darf, wo wir so beschäftigt sind, dass wir nicht bereit sein können, zu Jesu Füßen zu sitzen und zu hören, was er zu sagen hat. Jesus hat von der Martha erwartet, trotz ihrer Arbeit, dass sie, also trotz ihrer Beschäftigkeit, bereit sei, ihm zuzuhören, genau wie die Maria. Das Essen konnte warten. Jesus hatte keine Eile. Wie auch der Bruder bemerkte in Samarien, er hatte keinen besonderen Hunger. Die geistliche Arbeit, das war seine Speise. Auch abends, als die Jünger kamen, musste er nicht gleich essen. Gott möge unsere Herzen so erfassen, dass er uns kostbarer wird als alles andere und alles andere dann zweitrangig wird. Also zurück zu unserem Thema, Gott. Wir betrachten, uns ist die Aufgabe gegeben, seine großen Eigenschaften zu bedenken und zu fragen, wie geht das mich an? Wie berührt das mein Leben? Und ich bin so dankbar für diese Anregung, einmal darüber nachzudenken. Ich hoffe, dass wir heute Abend die großen Gedanken Gottes zusammen bedenken können und jeder von uns etwas mit nach Hause nehmen kann. Jeder von uns darf wenigstens eine Scheibe Brot mitnehmen. Sie müssen nicht den ganzen Vortrag auswendig kennen, wenn Sie aus der Tür gehen. Gott ist groß in seinem Wissen, in seiner Gegenwärtigkeit, in seiner Macht. Gott ist nicht nur groß, er ist gut. Wir haben gesagt, er ist heilig. Gottes Heiligkeit ist etwas ganz Besonderes. Wir wollen heute Abend noch etwas mehr darüber sprechen. Zu diesem Gedanken halten wir folgende Lehrsätze fest. Erstens, Gott ist heilig in seinem Wesen und in seinem Tun. Ein amerikanischer Jude, der den Christen nahesteht, ich weiß nicht, ob er selbst Christ ist, aber er hat erkannt, dass jedes Volk seinem Gott ähnelt. So wie der Gott aussieht und ist, den man verehrt, so wird man. Man wird seinem Gott ähnlich. Das stimmt auch mit dem wahren Gott. Haben wir mit ihm zu tun, lernen wir seine Gedanken nachzudenken, lernen wir ihn besser kennen, dann werden wir, wie er ist. Wir werden umgestaltet in den, den wir verehren. Je mehr wir uns mit ihm beschäftigen, je ähnlicher werden wir ihm. Deshalb ist es wichtig, sein Wesen und sein Tun zu betrachten. In 3. Mose lesen wir in Kapitel 19, den ersten Versen, und der Herr redete zu Mose und sagte, rede zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sage zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Sie sollen so sein, wie er ist. Was er ist, das sollen sie sein, in Ähnlichkeit. Jesaja erlebt Gott als einen Heiligen in Kapitel 6. Und es rief einer zum anderen und sagte, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heere, der himmlischen Heere. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Es ist die Herrlichkeit Gottes, heilig zu sein. Die Herrlichkeit Gottes ist sein Größersein, sein Bessersein als wir. Er geht über uns hinaus und die Heiligkeit gehört dazu. Und es bebten die Armgelenke der Schwellen von dem Schall dessen, der rief. Und das Haus war voll von Rauch. Und ich sagte, wehe mir, denn ich bin verloren. An dieser Stelle denken wir an Römer Kapitel 3, Vers 23. Denn alle sündigten und sie reichen nicht an die Herrlichkeit Gottes heran. Wir kommen nicht heran an seine Heiligkeit, geschweige denn an andere Tugenden. Jesaja spricht weiter, denn ich bin ein Mann unreiner Lippen und ich wohne inmitten eines Volkes unreiner Lippen, weil meine Augen den König, den Herrn der Heere, gesehen haben. Warum spricht er von unreinen Lippen? Ich bin ein Mann unreiner Lippen. Wir denken an Jakobus, der erkannt hat, dass die Zunge das schwerste Glied zu bändigen ist, zu beherrschen ist. Wer seine Zunge beherrschen kann, der kann sich selbst ganz beherrschen. Das heißt, die Zunge wird zum Zeichen des Charakters. So wie man mit seiner Zunge umgeht, so ist man, das ist man. Wenn Jesu Unschuld, seine Vollkommenheit herausgestellt werden soll, dann wird gesagt, dass er nie etwas Böses über die Lippen kommen ließ. Er beherrschte seine Zunge. Das war ein Zeichen davon, dass er sündlos war. An der schwächsten Stelle vermochte er stark zu sein. Jesaja erkennt, dass er ein Sünder ist. Er ist ein Mann, der seine Zunge nicht beherrschen kann. Diese soll er aber gebrauchen. Er ist gerufen, zu prophezeien, zu weissagen, weiterzugeben das Wort Gottes. Er muss also gereinigt werden. Er erkennt in Gegenwart eines heiligen Gottes, wer er ist. Und es flog einer der Seraphe zu mir, in seiner Hand eine glühende Kohle. Mit der Zange hatte er sie vom Altar genommen und er rührte meinen Mund an. Siehe, sagte er, das hat deine Lippen berührt und deine Schuld ist gewichen und deine Sünde ist bedeckt vom Altar her. Jetzt kann er prophezeien. Gott schenke uns das, was Jesaja erlebt hat, dass unsere Lippen, unser Mund vom Altar her gereinigt ist, damit wir echte Zeugen für ihn sein können. Denn wir dienen einem heiligen Gott. Betont wird die Heiligkeit Gottes auch im Neuen Testament. Jesus nennt Gott heiliger Vater im hohen priesterlichen Gebet. Der Hebräerschreiber sagt in Kapitel 12, denn jene freilich, jene Väter, die irdischen, züchtigten uns für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Aber er, unser himmlischer Vater, züchtigt uns zum Nutzen. Das heißt, in diesem Fall irrt er sich nie. Väter können sich irren. Aber Gott in seiner Züchtigung irrt nie. Ist immer zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig würden. Er will, dass wir so sind, wie er ist. Wir sollen heiliger werden. Dazu braucht es manchmal das Leiden. 1. Petrus 1, Verse 15 und 16. Sondern wie der euch rief, heilig ist, werdet auch selbst heilig in aller Lebensführung, weil geschrieben ist, werdet heilig, weil ich heilig bin. In Kapitel 4 schreibt er in den ersten Versen, nachdem also Christus für uns am Fleisch litt, Christus an unserer Stelle litt. Was meint Petrus mit dem Wort leiden? Jesus hat gelitten. Das lernen wir im Kapitel zuvor, Kapitel 3. Jesus ist gelitten, hat gelitten, Entschuldigung, und ist auferstanden. So spricht Petrus auch, soviel ich weiß, in seiner Pfingstpredigt. Er spricht vom Leiden und Auferstehen. Das heißt, für Petrus heißt Leiden, bis in den Tod zu leiden. Wenn er vom Leiden Christi spricht, dann schließt das nicht nur seine Schmerzen ein vor dem Tode, sondern den Tod selbst. Und wenn er hier sagt in Kapitel 4, nachdem also Christus für uns am Fleisch litt, dann denkt er an den Tod. Christus hat für uns den Tod gelitten an unserer Stelle. Wappnet auch ihr euch mit derselben Denkweise. Seid auch bereit, in den Tod zu gehen. Aber zuerst denkt daran, dass Christus für euch gelitten hat, für euch den Tod erlitten hat. Und diese Denkweise soll man bedenken. Das heißt, man soll wissen, man ist bereits mit Christus gestorben, hat bereits mit ihm gelitten. Und diese Stellvertretung soll uns in die Heiligung drängen. Weil der im Fleisch litt und starb, mit Sünde abgeschlossen hat, mit der Sünde zu Ende ist. Natürlich, wer tot ist, sündigt nicht mehr. Der kann nichts mehr tun, weder Gutes noch Böses. Und wenn Christus an meiner Stelle gestorben ist, und Paulus sagt dasselbe, dann bin ich mit ihm gestorben. Und dann sollen wir mit Sünde nichts mehr zu tun haben. Wir sind ja Gestorbene. Juristisch gelten wir vor Gott als Tote. Und das hat eine Bewandtnis, das erinnert uns daran, dass wir mit der Sünde fertig sind. Christus ist für Sünde gestorben, das ist hinter ihm. Wir sind mit ihm gestorben, die Sünde ist hinter uns. Wir wollen nichts mehr mit ihr zu tun haben, Römer 6. Um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes zu leben. Dazu sind wir da, Kinder, Ältere, alte Menschen. Wir sind nicht dazu da, um unser täglich Brot zu verdienen. Das müssen wir natürlich. Wir sind auf der Erde, um Gott zu verherrlichen, um für ihn zu leben, seinen Willen zu tun. Wissen Sie, wo Ihr Platz ist am Leib Christi? Wissen Sie, ob Sie eine Hand sind oder ein Fuß oder eine Hand, ein Auge? Viele Christen wissen das nicht. Sie leben einfach in den Tag hinein, sind natürlich Christen und religiös, machen mit in der Gemeinde. Aber sie denken nie daran, dass sie einen ganz bestimmten Platz haben im Reiche Gottes, ein Glied am Leibe Christi sind. Und an dieser Stelle ist Begabung und Aufgabe. Jeder von uns ist dazu da, den Willen Gottes an seinem Platz zu tun. Denn es ist uns genug, die vergangene Zeit dieses Lebens, den Willen derer, die von den Völkern sind, um uns her, ausgeführt zu haben. Wobei es sie befremdet, dass ihr nicht mit ihnen zusammen in denselben Erguss eines heillosen, da ist kein Heil in diesem Leben, heillosen Wesens lauft, sodass sie lästern. Die unbekehrten Leute, mit denen wir zu tun haben, die wollen, dass wir das tun und so leben, wie sie leben. Das tun, was sie tun. Sie wollen nicht nur, dass wir sie tolerieren. Sie wollen, dass wir mitmachen. Und wenn wir das nicht machen, lästern sie und wir ernten Feindschaft. Die Welt ist nicht zufrieden, bis sie regiert in ihrer Gottfeindseligkeit. Wir dürfen standhaft bleiben und ein Licht in dieser Welt sein. Die Welt versteht uns nicht in unserem Anderssein. Aber der Herr versteht uns und wir sind für ihn da. Wenn eine Welt vom Evangelium geprägt ist, wie das lange Zeit in Deutschland und in Europa, in Westeuropa der Fall war, dann ist es einfach, Christ zu sein. Die Zeiten habe ich erlebt. Wir leben heute in anderen Zeiten. Die Welt wird kühner und kühner in ihrer Gottfeindseligkeit. Und wir sind mehr und mehr gefordert, einfach unseren Mann zu stehen und den Willen Gottes auszuführen. Licht und Dunkelheit sind Gegensätze. Und wir sind nicht Kinder der Dunkelheit, sondern des Lichts. Christen, die einen heiligen Gott haben, sind Fremdkörper in einer Welt, die in Feindschaft gegen Gott steht. Offenbarung 4, Vers 8. Und die vier Lebewesen, die ringsum und innen voll überdeckt waren mit Augen, hatten jedes sechs Flügel. Und Tag und Nacht sagen sie ohne Pause. Denken wir daran. Tag und Nacht, pausenlos sprechen sie, was Jesaja hörte: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott. Zweiter Lehrsatz. Die Heiligkeit Gottes hat besondere Bedeutung für sündige Menschen. Zwischen Gott und dem Sünder herrscht eine große Kluft. Jesaja 59. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Verschuldungen sind zu Scheidewänden geworden zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht auf euch hört. Das ist die Situation eines Sünders vor Gott. Sünde kann Gott nicht dulden. Zwischen Sünder und Gott ist eine große Kluft. Annäherung zu Gott oder Annäherung an Gott ist nur durch den Einsatz eines anderen möglich. Kein Sünder kann sich ohne weiteres zu Gott nahen. Er darf rufen, Gott hört, manchmal erhört er sogar, aber er kommt nicht in die Gemeinschaft mit Gott, ohne dass ein anderer sich für ihn einsetzt. Weder besitzt der sündige Mensch die notwendige Heiligkeit, um Gott zu begegnen, noch vermag er sie zu erringen, diese Heiligkeit. Christus aber ist gekommen und hat solchen Zugang ermöglicht, hat uns einen Weg gebahnt. Was seine Heiligkeit forderte, brachte aber seine Liebe zu Wege. 1. Petrus 3, 18, weil auch Christus ein für allemal für Sünden litt und starb, ein Gerechter für Ungerechte, damit er uns zu Gott hinführe. Er hat uns tatsächlich in die Gegenwart Gottes geführt. Und jetzt dürfen wir Gemeinschaft haben mit Gott. Jeder von uns, der den Herrn Jesus kennengelernt hat, darf ohne weiteres ins Innere des Heiligtums treten und zu Gott reden. Wer sich Gott nähert, sollte es allerdings mit Scheu und Furcht tun, auch wir. Jesus sagt, dein Name werde geheiligt, werde ganz besonders gehalten, werde heilig gehalten. Wir sollten vorsichtig sein, wie wir beten. Wir dürfen in seine Gegenwart stürzen, ja, aber nie vergessen, mit wem wir es zu tun haben. Er ist ein heiliger Gott, und das haben wir nicht zu vergessen. Hebräer 12, 28 und 29, gegen Ende des Kapitels. Darum, da wir Christen, ein unerschütterliches Königreich in Empfang nehmen, das kommt, wir wollen es in Empfang nehmen eines Tages, mögen wir heute Gnade haben, durch die wir Gott in angenehmer Weise Dienst verrichten mögen. Es gilt zu wissen, was eine angenehme Weise ist, Gott zu begegnen und unseren obliegenden Dienst zu tun. Hier wird ein Wort gebraucht, das schuldiger Dienst bedeutet. Mit Scheu und gewissenhafter und ehrfürchtiger Haltung. Denn auch ist unser Gott ein verzehrendes Feuer. Es war im Alten Testament, ja, aber es ist derselbe Gott heute. Das ist unser Gott und er ist immer noch ein verzehrendes Feuer. Und das wollen wir nicht vergessen. Eine richtige Auffassung von der Heiligkeit Gottes führt zu einer richtigen Auffassung von der Sünde. Wer eine leichte Auffassung von der Sünde hat, hat eine unzulängliche Auffassung von Gott. Demütigung, Reue, Bekenntnis gehen aus einer biblischen Schau von der Heiligkeit Gottes hervor. Dr. Tozer, dessen Schriften manch einer von uns wohl gelesen hat, schrieb, die Psalmisten schrieben oft unter Tränen. Die Propheten konnten nicht verbergen, wie schwer es ihnen ums Herz war. Und der Apostel Paulus brach in seiner ansonsten frohen Epistel an die Philipper in Tränen aus, Kapitel 3, als er an die vielen Menschen dachte, die Feinde des Kreuzes Christi waren und deren Ende das Verderben war. Jene Christen, die die Welt in Bewegung setzten, waren durchweg von Kummer und Schmerzen gezeichnet, Menschen, deren Zeugnis aus überschwerem Herzen kam. In Tränen liegt allein noch keine Kraft, doch Tränen und Kraft in der Gemeinde der Erstgeborenen sind eng miteinander verbunden. An dieser Stelle werden die meisten von uns noch zu lernen haben. Kommt, Söhne, sagt David im Psalm 34, hört mir zu, ich werde euch die Furcht des Herrn lehren. Wir wollen bei ihm in die Schule gehen. Vierter Lehrsatz. In Christus wird uns die Heiligkeit Gottes zuteil. 1. Korinther 2, Vers 7. Sondern wir reden Weisheit Gottes in einem Geheimnis, die verborgene Weisheit, die Gott vor den Weltzeiten vorherbestimmte, zu unserer Herrlichkeit. Was meint der Apostel? Dass Gott zu unserer Verherrlichung Weisheit offenbart. Das ist die Heilsweisheit von Jesaja 52. Mein Knecht wird weislich handeln und die Schuld anderer auf sich nehmen. Das ist die Weisheit Gottes, die einen Weg fand, seine Heiligkeit und Liebe paarte und uns erlösen konnte. Diese Weisheit wird uns zur Herrlichkeit. Warum? In 1. Korinther 1, Vers 30 lesen wir, aber aus ihm ist es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns Weisheit wurde von Gott, auch Gerechtigkeit und Geheiligtsein. Christus ist unsere Gerechtigkeit, personifiziert. Christus ist unsere Heiligung. Haben wir ihn, dann haben wir Heiligkeit. Haben wir ihn, dann haben wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. In Römer 3 lesen wir in Vers 23, dass keiner von uns an die Herrlichkeit Gottes herankommt. Aber Christus trägt unsere Schuld, unsere Unzulänglichkeit. Er ist Gott und ist die Brücke zwischen Menschen und Gott. Er ist Gott und Mensch in einem und ist so die Brücke zwischen uns und Gott geworden. Er hat unsere Stelle eingenommen und nun dürfen wir seiner teilhaftig werden. Was er ist, dürfen wir haben. Römer 8, Vers 28 schreibt Paulus, wir wissen aber, denen, die Gott Liebende sind, wirkt alles zusammen zum Guten, zu dieser Verherrlichung, dass wir so sind wie er, zur Christusähnlichkeit. Wirkt alles zusammen zum Guten, denen, die nach einem Vorsatz Gerufene sind, nicht Berufene, Gerufene. Gott hat uns einfach schlicht, das griechische Wort ist ein ganz einfaches Wort, gerufen. Herbert, komm. Hans, komm. Martha, wie immer wir heißen. Er hat uns gerufen, wozu? Dorthin, wo wir in Adam und Eva Gott verließen. Sie haben ihre Gottesebenbildlichkeit verloren in großem Maße. Das Bildnis Gottes wurde in ihnen verstümmelt. Christus wurde zum Bild Gottes an unserer Stelle Sein Bildnis wurde ebenfalls verstümmelt, Ende Jesaja 52. Das beschreibt er dann in 53, wie das kam. Die Tatsache wird Ende 52 festgehalten. Das Bildnis wurde verstümmelt, aber er stand auf aus dem Tode, es wurde wiederhergestellt. Und nun ist er unser Vorbild. Und Gott ruft uns und ruft uns ihm nach. Und alle Wege Gottes mit uns dienen zu diesem Zweck, dass wir Christus, dem Abbild Gottes, ähnlich werden und über ihn wieder Gott ähnlich werden. Werden wir wie Jesus, werden wir wie Gott. Das ist die Herrlichkeit, an die wir jetzt herankommen. Christi Herrlichkeit ist unsere. Zu unserer Herrlichkeit oder Verherrlichung hat Gott diese große Weisheit durchgeführt, zur Tat, in die Tat umgesetzt. Kolosser 1, Vers 28 sehen wir, wie das jetzt das Ziel von Paulus ist, diese Weisheit Gottes im Evangelium zu verkünden, damit jeder das Ziel erreicht. Gottes Ähnlichkeit, ihn verbreiten wir, Christus. Das Griechische besagt, dass Christus die Botschaft ist. Paulus verbreitet Christus. Ihn verbreiten wir als Botschaft, mit unserer Botschaft. Wobei wir jeden Menschen mahnen, ob das in Athen ist, auf der Straße, auf dem Marktplatz, ob das in Korinth in der Synagoge ist, ob das irgendwo anders ist, er hat Menschen vor sich, die verloren sind. Und sein Ziel ist, dass jeder von ihnen das Evangelium hört und über diese Christusbotschaft Gott wieder ähnlich wird. Dass er als Christ wächst in die Christusähnlichkeit. Verlorene Menschen bekommen das Evangelium zu hören, kommen zu Christus, betreten den Weg der Heiligung, des Wachstums, und sollen ans Ziel kommen. Diesen Weg hat Paulus vor Augen bei jedem, dem er begegnet. Ihn verbreiten wir mit unserer Botschaft, wobei wir jeden Menschen mahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, damit wir jeden Menschen, zum wievielsten Mal hat er jetzt jeden gesagt? Etwa dreimal, sagt er. Er betont das. Er hat es mit Einzelmenschen zu tun. Jeden Menschen darstellen als ans Ziel gekommenen in Christus Jesus. Genau wie im Alten Testament dürfen nur heilige Hände dem Herrn dienen. Der Apostel führt seinem jungen Mitarbeiter, dem er die Fackel weiterreicht, zu Gemüte, 2. Timotheus 2. Gleichwohl gilt, der feste Grund Gottes steht. Und hat dieses Siegel, der Herr kannte die, die sein sind. Und, zweites, jeder, der den Namen Christi nennt, nehme Abstand von Ungerechtigkeit. Lebe ein heiliges Leben, nur ein solcher darf ihm dienen. In einem großen Hause sind nicht nur goldene und silberne Gefäße. Es macht doch nicht aus, was sie sind. Sondern auch hölzerne und tönerne, und zwar einige zur Ehre, einige zur Unehre. Wenn also jemand sich selbst von diesen ganz gereinigt haben wird, von dem, was er genannt hat im Zusammenhang, wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Ob ich hölzern bin, Silber, Gold, aus dem, was ich gemacht bin, ist nicht so wichtig. Hauptsache ist, dass ich sauber bin, dass ich ein reines Gefäß bin. Dann kann ich zu seiner Ehre gebraucht werden. Eines, das geheiligt worden ist und dem Herrn, der über die Gefäße verfügt, gut brauchbar zu jedem guten Werk bereitet. Und zu diesem Zweck, damit Timotheus ein heiliges Gefäß ist, zu Diensten fähig, schreibt er dann anschließend, fliehe die jugendlichen Lüste. Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden jage nach. mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Es bildet sich eine Gemeinschaft von Gottdienenden so. Eine weitere Form der Heiligkeit Gottes ist seine Wahrhaftigkeit. Wir haben seine Heiligkeit bedacht. Ein Verwandt mit diesem ist seine Wahrhaftigkeit. Die Schrift legt Wert darauf zu sagen, dass Gott völlig echt und wahr ist. Und er ist der einzig Wahre. Gottes Wahrhaftigkeit kommt darin zum Ausdruck, dass er sein Wort hält. Am Ende seines Lebens kann Josua bekennen, und er teilt es seinem Volk mit, erinnert es, Josua 23, und siehe, ich gehe heute den Weg der ganzen Erde, muss sterben. Und ihr müsst erkennen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, lasst euch das zu Gemüte geführt sein, dass nicht ein Wort gefehlt hat, auf den Boden gefallen ist, von allem dem Guten, das der Herr, euer Gott, euch versprochen hat. Es ist euch alles widerfahren, nichts ist ausgeblieben, wörtlich dahingefallen. Alles war eingetreten. Jesus bekennt in Johannes 10, die Schrift kann nicht aufgehoben werden. Gott ist wahrhaftig, was er gesagt hat, dazu steht er. Er ist ein wahrer Gott, ein echter. Parallel zu dieser Wahrheit liegt die andere, dass Gott den Seinen die Treue hält. Er hält nicht nur sein Wort, er steht zu uns. Er ist uns treu. 5. Mose 7, Vers 9. Und so erkenne, sagt Mose zu Israel, dass der Herr, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der Bund und gnädige Treue bewahrt, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, bis in 1000 Geschlechter. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, ab Vers 4, 4 und dann 7 bis 9, ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben wurde. Wenn wir das hören, behalten wir im Hintergrund, bedenken wir im Hintergrund die große Not, die vielfache Not in Korinth, die sich offenbart, wenn wir den Brief weiterlesen. Aber am Anfang dieses Briefes, in dem er so viel Not zu besprechen hat, sagt er, ich danke Gott für die Gnade, die euch gegeben wurde. Während ihr wartet auf die Offenbarung unseres Herrn Jesu Christi, auf seine Wiederkunft, der euch auch festigen wird bis ans Ende als solche, die dann nicht Anzuklagende sind am Tage unseres Herrn Jesu Christi. Treu ist Gott, von dem ihr gerufen wurdet in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Vor vielen Jahren, wir wohnten in Baden, und ich hatte Grund oder Notwendigkeit, nach Frankreich zu fahren, das war gerade über den Rhein. Und man war es schon gewohnt, die Situation an den Ländern war eine Entwicklung über die Jahrzehnte hinweg. Und zu dieser Zeit war es schon möglich, einfach den deutschen Posten an ihm vorbeizufahren und zu warten, bis die Kontrolle in Frankreich war. Und das habe ich dann gemacht. Ich fuhr einfach, nicht der Langsamste, und an dem deutschen Posten vorbei. Und mit einmal merke ich, da ruft jemand hinter mir. Und dann bin ich zurückgestoßen und der deutsche Beamte wollte mich sprechen. Wollte nur kontrollieren. Ich war wahrscheinlich für seine Begriffe etwas zu schnell vorbeigefahren. Ich wurde zurückgerufen. Ja. Das kann passieren, dass man beim Zoll zurückgerufen wird. Moment einmal. Paulus will, dasselbe schreibt er in Kolosser Kapitel 1. Er will nicht, dass wenn wir beim Himmel ankommen, an die Grenze, dass wir dann passieren und nicht zurückgerufen werden müssen. Moment einmal, wo ist Ihr Pass? Ist alles in Ordnung? Wir wollen bereit sein für jene Stunde, wenn wir dort einkehren. Petrus spricht von einem weiten Eingang. Ohne Schwierigkeiten dürfen wir passieren, weil in unserem Pass steht, Jesus bürgt für diesen. Er steht gerade. Diese Worte richtet Paulus an die Korinther. Das heißt, er führt und spricht zu ihnen, bevor er sie monieren muss, bevor er klagen muss, spricht er zu ihnen von einem treuen Gott. Und wenn er später dann das ein oder andere ansprechen muss, dann dürfen sie wissen, Paulus erwartet von uns Buße. Gott ist treu, er wird vergeben. Wenn wir so miteinander sprechen, auf dem Hintergrund der Zugehörigkeit zu einem treuen Gott, dann kann manches ganz anders in der Seelsorge geklärt werden, geheilt werden, vergeben werden. Das schenke der Herr uns. In der Treue Gottes kommen seine Heiligkeit und seine Liebe zugleich zum Ausdruck. Allerdings entstehen für den Leser der Schrift an dieser Stelle, wo wir von der Wahrhaftigkeit Gottes sprechen, auch manchmal Probleme. Vielleicht kann ich die noch ansprechen. Wir haben das Problem der Teilwahrheit in der Heiligen Schrift, auch im Leben. Ob eine Teilwahrheit als Unwahrheit gilt oder als Wahrheit, dürfte von ihrer Beziehung zum übrigen Teil der Wahrheit abhängen. Ob die Gesamtheit dadurch entstellt oder nicht entstellt wird. Zum Beispiel, manche von uns kennen die Geschichte von Menno Simons. Er ist natürlich vogelfrei, wild, jeder darf ihn fangen. Jetzt sitzt er neben dem Kutscher auf einer Kutsche, die bedeckt ist. Und die Gendarmerie kommt und stellt die Kutsche, ausgerechnet, wenn er da ist. Sie fragt, ist Menno Simons da? Und er dreht sich um, so heißt es in dem Bericht, er dreht sich um, ruft in die Kutsche hinein, ist Menno Simons dort? Sie rufen zurück, er ist nicht hier. Er dreht sich um und sagt zur Gendarmerie, sie sagen, er ist nicht hier. Die Gendarmerie hat nicht erfahren, was sie erfahren wollte, aber niemand hat die Unwahrheit gesagt. Das sind Schwierigkeiten. Man fragt sich manchmal, bin ich verpflichtet, die ganze Wahrheit zu erzählen oder nicht? Da müssen wir überlegen, was auf dem Spiel ist. In diesem Fall war alles in Ordnung. Wir haben sehr viele Teilwahrheiten in der Heiligen Schrift. Die Schrift kann nicht mit jedem Vers die ganze Bibel wieder neu anfangen zu schreiben. Sie muss Stück für Stück vorgehen. Und wenn ich dann in einem Vers etwas lese, das absolut klingt, muss ich vorsichtig sein. Es gibt sehr viele Verse, die absolut in sich selbst wie eine absolute Wahrheit dastehen. Aber ich muss vorsichtig sein, nicht vergessen, dies ist nicht die ganze Bibel. Dies ist nicht das erste und das letzte Wort, wenn es irgendwo in der Mitte steht. Ich habe es in Einklang zu bringen mit anderen Bibelstellen. Und so gehört es zum Ganzen. Das heißt, mit Teilwahrheit muss man vorsichtig umgehen. Sie ist nicht notwendigerweise eine Unwahrheit, wenn sie scheint, in Kollision mit anderen zu stehen. Wir dürfen es in Einklang bringen. Alles in der Schrift ist ein Guss, aber ich muss es in Zusammenhang bringen. Das größere Problem beim Thema Wahrhaftigkeit Gottes ist das seiner Reue. Und hier wird es ein bisschen schwierig. Es gibt Stellen, die besagen, dass Gott keine Reue kennt. Ich will jetzt sie nicht nennen, wir wissen, dass es das gibt. Andere Stellen sagen wiederum, es könnte ihn wohl reuen. Da gibt es eine lange Liste von solchen Stellen. Gott selbst ist ewig und unveränderlich. Und weil er unveränderlich ist in seiner Liebe, ändert er manchmal sein Tun im Zeichen seiner Unveränderlichkeit in der Liebe. Das kann die Bibel Reue nennen, aber ein Wort, das wir nicht in diesem Zusammenhang vielleicht gebrauchen würden, aber es ist auch schwer, das Wort zu übersetzen. Es gibt da solche Wörter, Furcht zum Beispiel. Wir müssen sie als biblische Wörter lernen kennen und dann verstehen wir besser. Das heißt, biblische Wörter werden manchmal anders gebraucht, als wir sie im Alltag gebrauchen. Die Schöpfung, die durch diesen ewigen Gott und Unveränderlichen entstanden ist, ist ein neues, ein anderes und etwas sich dauernd Veränderndes. Wir sprechen in der Wissenschaft von der Variable. Wir haben die Konstanten und die Variablen. Gott ist konstant, aber er kann mit dem Variablen, mit dem sich Ändernden leben. Der unwandelbare Gott schuf etwas Neues, als er die Welt schuf. Das war noch nie da gewesen. Das heißt, wir haben jetzt etwas Neues bei einem unwandelbaren, sich unverändernden Gott. Das gibt es, dass sie zwei zusammen sein können. Dieses Neue, das er geschaffen hat, verändert sich dauernd. Gott kann damit leben, als Unveränderbarer. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, müssen wir nicht zu schnell sein mit menschlichem Urteilen, müssen etwas mehr nachdenken. Es ist aber möglich für den unveränderlichen Gott, eine Beziehung zum Veränderlichen oder Veränderbaren zu haben, und zwar, weil er selbst, Gott, beweglich genug ist, mit dem Geschichtlichen umgehen zu können. Geschichte ist die Veränderung. Die Geschichte der Veränderung. Gott kann mit Geschichte leben, als unwandelbarer selbst. Gott wird fertig mit dem Neuaufkommenden. Er ist ja der Urvater des Neuen. Er ist es, der das Neue schafft. Auch mit dem Bösen, das aufkommt, wird er fertig. Im hebräischen Wort für Reue liegt eigentlich der Gedanke des Mitgefühls. Findet es Anwendung auf die Beziehung zu anderen, kann das bedeuten, Erbarmen haben. Man hat Mitleid, man hat Mitgefühl, das heißt, es nimmt die Form von Erbarmen an, Mitleid haben. Von da ist es nur ein Schritt zur Bedeutung, trösten. Trösten aus und mit Mitleid. Das Wort findet weitere Anwendung bei einem selbst, wo es auch dann um ein Leiden geht. Man hat Mitleid mit sich selbst, das heißt, man leidet darunter. Dieses Mal geht es um ein Leidtragen. Solches Leidtragen kann ja auch auf den Denkprozess Einfluss nehmen. Von da kommt die Übersetzung Reue. Aber nun kann man verstehen, dass es sich nicht eigentlich um einen Gesinnungswandel handelt, beziehungsweise handeln muss. Man darf nämlich den Ausgangspunkt nicht aus dem Auge verlieren, dass Gott innerlich leidet in der Begegnung mit dem Bösen. So kann in Jeremia 15, Vers 6 übersetzt werden: Ich habe genug des Erbarmenhabens, was von einer göttlichen Grenze der Geduld spricht. Denken wir an die Sintflut oder die Geschichte vorher. Da heißt es reut Gott, dass er den Menschen geschaffen hat. das ist ein Ausdruck, eine Formulierung dafür, dass er darunter leidet, dass der Mensch sich so verwandelt hat. Er sollte nicht so sein, wie er ist. Und das kommt zum Ausdruck in dieser Formulierung, es reute ihn, dass er ihn gemacht hatte. Diese Aussage, so sprechen wir nicht, aber so spricht Gott. Aber wir haben das so zu verstehen, wie er eigentlich ist. Er ändert nicht seinen Sinn, er ist unwandelbar und gerade deshalb muss er den Menschen strafen. Und wenn er dann Buße tut und er wieder gleichsam seinen Sinn ändert, dann ist er unwandelbar in seiner Liebe. Und wir müssen es ihm überlassen, wo jetzt was in den Vordergrund tritt, seine Heiligkeit oder seine Liebe. Aber er ist immer beides zugleich. Wir merken, wir sind nicht Gott. Wir kommen nicht heran an sein Denken. Aber wir stehen still und ehren ihn als den, der er ist in seinem Tun und Wesen. Verwandt mit der Heiligkeit Gottes ist seine Gerechtigkeit. Sie ist Heiligkeit in Richtigkeit. Hierzu zunächst einige Schriftstellen. Psalm 11, Vers 7. Denn gerecht ist der Herr. Er liebt Gerechtigkeiten. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen, die anderen nicht. Psalm 89, Vers 15. Recht und Gerechtigkeit ist der Grund seines Thrones. Darauf ist Gottes Herrschaft begründet, gebaut. Alles ist in seinem Königreich Recht und Gerechtigkeit. Psalm 92. Im Alter werden sie noch sprossen. Sie bleiben voller Saft und grünen, die Gerechten. Kundzutun vor anderen, dass der Herr aufrichtig ist. Dazu sind wir Alten da, um kundzutun, dass der Herr aufrichtig ist. Wir bezeugen aus unserer Geschichte als ältere Leute, dass Gott treu ist, gerecht, immer das Richtige tut. Das dürfen wir, davon dürfen wir Zeugnis abgeben. Mein Fels und Hort, sagt der Psalmist, und es ist keine Ungerechtigkeit in ihm, wohl dem älteren Menschen, der das sagen kann und nicht bitter geworden ist. Jesaja 61, Vers 8. Denn ich, der Herr, liebe das Recht, hasse frevelhaften Raub. Die Wahrheit, dass Gott die Gerechtigkeit seines Volkes sei, wurde bereits von Jeremia gelehrt. In Kapitel 33 sagt er, heißt es, in jenen Tagen ist Juda gerettet und wohnt Jerusalem in Sicherheit. Und dieser, der sie ruft, ist der Herr unsere Gerechtigkeit. Das steht im Alten Testament. Gott ist unsere Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist heiliges Verhalten nach einem Maßstab. Gerechtigkeit und Heiligkeit sind zwei Seiten vom selben. Gerechtigkeit ist Heiligkeit nach einem Maßstab. Wenn Gott im Bereich der Menschen seine Gerechtigkeit zur Ausführung bringt oder Ausübung, tut er zweierlei. Er verordnet, das heißt, er sagt, du sollst, sollst nicht. Und er setzt durch, was er verordnet. Das ist anschließend. Wir haben ja auch ein zweifaches Gesetzbuch im Deutschen. Ja. Die Regelungen selbst und dann das Strafgesetzbuch. Was macht man mit denen, die jetzt dies Erste nicht einhalten? Gott tut das selbst. Er setzt durch, was er verordnet hat. Hier sprechen wir von seiner Gesetzgebung und von der Handhabung seines Gesetzes. Gott erlässt Gesetz. Dabei ist er selbst der Maßstab. Das Gesetz im Alten Testament dient dazu, Gott kennenzulernen. So wie er vorschreibt, das spiegelt wider, wie er selbst ist. Wir lernen ihn da kennen. Dabei ist er selbst der Maßstab. Der Ort des Gesetzes, das er verordnet, ist ein zweifacher Ort. Es gibt zwei Stellen, wo es Gesetz gibt. Das Gewissen, Römer 2, und eine in Worte gefasste Mitteilung in der Bibel. Der Inhalt des Gesetzes, ob im Gewissen oder in der Bibel, ist ebenfalls ein zweifacher Inhalt. Es gibt Vorschriften und dann gibt es Regelungen über Folgen von Gut oder Böse, wenn die Vorschriften nicht eingehalten werden oder eingehalten werden. Dieser Aspekt ist wichtig für die Lehre von Jesus Christus. Jesus Christus ist nicht nur gestorben, er hat gelebt. Und als er lebte, lebte er das Gesetz aus an meiner Stelle. Jemand hat das Gesetz an meiner Stelle ganz erfüllt, die Vorschriften, alles. Und dann hat er das zweite Buch des Gesetzes ebenfalls erfüllt, das Strafgesetzbuch. Denn ich hatte verfehlt. Ich hatte das Gesetz nicht eingehalten. Und jetzt nimmt er meine Schuld auf sich. Er erfüllt das Gesetz und nimmt die Strafe für das Nichterfüllen, beides auf sich. Der Gerechte für Ungerechte. Gott ist so dann der Vollzieher des Gesetzes, das er erlassen hat. Gehorsam kann belohnt werden, Ungehorsam wird in jedem Fall bestraft. Manchmal wird die Strafe gnädiglich hinausgezogen. Das heißt, man wartet darauf. Im Grunde heißt es in der Bibel, dass jeder, der sündigt, sterben muss. 5. Mose. Und im Neuen Testament wird das wiederholt von Paulus und von Jakobus. Jeder, der nicht bleibt, in allem das zu tun, dass er es tut, der muss sterben. Aber Gott lässt solche Leute, die das Gesetz nicht einhalten, manchmal etwas leben, längere oder kürzere Zeit. Er gibt ihnen Zeit zur Buße, zur Umkehr. Auch das ist gerecht von ihm, dass er das tun darf. Gott ist so dann der Vollzieher des Gesetzes, ja. Wie wirkt sich das aus auf uns, dass Gott manchmal Geduld ausübt, manchmal straft, manchmal spricht er frei, weil ein anderer stellvertretend die Schuld trägt. Ist das gerecht, dass einer für einen anderen stirbt? Das wirkt sich aus auf uns. In unserer Bekehrung überführt der Heilige Geist anhand des Wortes Gottes von unserer Ungerechtigkeit. Wir haben Schuld vor Gott, dass wir Gottes Anforderungen nicht entsprochen haben. Ja, dass uns im Wesen die Gerechtigkeit überhaupt fehlt, die wir vor Gott haben sollten. Es gibt die Auffassung, ein junger Predigerbruder hat mich darauf aufmerksam gemacht, ich wusste das nicht, es gibt Kreise, die lehren, dass der Sündenfall in zwei Stufen geschieht. Erstens ein Adam und Eva und jeder von uns erbt ihre Sündhaftigkeit, die daraus resultierte. Aber als Kinder sind wir nicht verantwortlich für unsere Sündhaftigkeit, heißt es. Wir erleben dann, heißt es, unseren eigenen Sündenfall. Das erste Mal, wenn wir bewusst sündigen, das ist dann unser Sündenfall und wir werden jetzt haftbar vor Gott. Wir müssen unsere Schuld tragen. Und dann heißt es, wenn wir gerettet werden, geschieht das in der umgekehrten Reihenfolge. Wenn wir uns bekehren, dann glauben wir an Jesus Christus, der unsere Schuld getragen hat, ja. Aber unsere Schuld, die wir selbst getan haben, als wir in die Sünde fielen. Diese werden uns vergeben, die Sünden, die wir getan haben. Die Schuldhaftigkeit, Entschuldigung, die Sündhaftigkeit, die wird da noch nicht geklärt. die muss erst behandelt werden in einer zweiten Gnadenerfahrung. Das ist die Heiligung, heißt es. Und dann wird man schuldlos, dann wird die ererbte Sündhaftigkeit gelöscht, heißt es. Eine sehr gefährliche Irrlehre. Wenn wir, jetzt muss die biblische Wahrheit verkündet werden, wenn wir zu Christus kommen als Schuldner und uns bekehren, dann werden wir richtig gerettet. Und es gibt einige junge Männer in diesen Kreisen, die erleben die Wahrheit, diese schriftliche Wahrheit, und sie atmen auf bei dieser neuen Erkenntnis. Das ist sehr erfreulich. Ich darf das miterleben. Wenn wir zu Jesus kommen, dann wird uns nicht nur die Schuld vergeben, die wir getan haben, nicht nur die Sünden, die wir begangen haben, sondern wir selbst werden gerettet von der Hölle. Jesus Christus ist der Gerechte, der für mich als sündig Seiender starb. Er starb anstelle von mir, und meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft ist ganz getragen. Meine ganze Sündhaftigkeit hat er getragen. Er wurde zur Sünde für mich als Sündopfer. Und ich darf vor Gott in Gnaden stehen, brauche keine weitere Gnade in dieser Hinsicht. Ich bin fertig für den Himmel. Ich könnte jede Zeit sterben und in den Himmel kommen. Ich bin ein junges Baby und darf wachsen, aber ich könnte jede Zeit sterben und ohne weiteres in den Himmel kommen. Es ist nichts mehr, das ich tun muss. Jesus hat alles getan. Das ist die Wahrheit des Evangeliums, und an der wollen wir festhalten. Also, wir sind im Wesen ungerecht. Jesus ist im Wesen gerecht, und er hat unsere Sündhaftigkeit auf sich genommen. Und deshalb die Schwere des Kreuzes. Deshalb muss Jesus ausrufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er gleichsam der Sünder wurde. Gott musste sein Angesicht vor ihm verbergen. 3 Stunden lang herrschte Finsternis, bis er ausruft. Von Luther wird erzählt, dass er einmal nachgedacht hat über das Kreuz. Stundenlang. Man will ihm Essen bringen, kein Appetit, abgewiesen. Bis er ausruft: Gott, von Gott verlassen, wer kann das fassen? Das ist unser Herr Jesus. Gott selbst, von Gott verlassen, vom Vater. Wir können das nicht fassen, aber wir dürfen es annehmen. Und es wird Wahrheit in unserem Leben, dass er unsere Stelle auf sich genommen, unsere Sünde auf sich genommen hat. Nicht nur unsere Sündentaten, unser ganzes sündige Wesen. Und wir stehen rein, vollkommen vor Gott in Christus. Christus ist die Brille Gottes, durch die er uns sieht. Und wir sind makellos vor Gott. Wachstum ist angebracht, ja, Wachstum in der Heiligung. Übe uns noch dieses zum Schluss. Rechtfertigung für die, die sich damit beschäftigen. Rechtfertigung und Heiligung sind nicht aufeinander folgende Vorgänge, sondern gleichzeitige, und finden beide wie zwei Seiten derselben Münze. Sie finden statt in unserer Bekehrung, in unserem Glaubensleben und am Schluss in der Bekehrung. Ich kehre um zu Christus, er kehrt sich zu mir und verwandelt mich, und ich werde neu geboren. Und diese Neugeburt ist zugleich Rechtfertigung und Heiligung. Und dann wachse ich. Römer 6 spricht Paulus von Gerechtigkeit. Manche sprechen dort von dem anschließenden Heiligungsleben. Ich denke, es ist ein Lohmann, hat einen ausgezeichneten kleinen Kommentar über den Römerbrief geschrieben. Der macht darauf aufmerksam. Sehr wichtig. Unser Heiligungsleben ist eigentlich ein Rechtfertigungsleben. Das heißt, immer wieder erleben wir Gerechtigkeit an Stellen, wo wir schwach geworden sind und gefallen sind. Und am Schluss erleben wir eine Rechtfertigung. Offenbarung Kapitel 19, wir ziehen an die Kleider der Gerechtigkeit und gehen ein in den Himmel. Also an drei Stellen erleben wir die Erlösung. Rechtfertigung und Heiligung sind eigentlich dasselbe, nur von verschiedenem Standpunkt. Nun, vielleicht war das ein bisschen Schwarzbrot, aber kauen wir es und genießen wir es. Wir wollen noch zum Schluss beten. Ich bete mit uns. Herr Jesus, wir sind dir so dankbar, dass du unsere Gerechtigkeit bist, auch unsere Heiligung, unsere Heiligkeit. Du bist alles, was wir brauchen, und wir beten dich darob an. Wir preisen dich, Herr Jesus, dass wir an dir genug haben. Du bist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wir loben dich, Herr, und wir wollen so werden, wie du bist. Amen.